Ja, einen schönen guten Morgen. Gott segne dich, Gott segnet euch. So steht es immer schön hier oben geschrieben, in allen Sprachen der Welt oder in den meisten zumindest. Und die meisten sollten es auch verstehen. Gott segne dich in diesem Gottesdienst. Gott ist mit dir. Gott gebe dir heute das, was du brauchst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir freuen uns darauf, Gott zu begegnen. Was ich festgestellt habe, die meisten von uns ticken richtig. Zumindest die Uhren. Ja, weil ihr habt es geschafft, die Zeitumstellung. Jonas, wenn du das jetzt hörst und dir den Ton anhörst, irgendwann mal, wenn du das alles ins Netz stellst, dann wirst du merken, dass es funktioniert auch ohne dich. Der Jonas liegt wahrscheinlich irgendwo zu Hause schön im Bett und ruht noch. Danke, Jan, für dein schnelles Einspringen. Und dem Jonas sei einfach hierüber auch gesagt, wir vergeben dir und es ist überhaupt gar nicht so schlimm. Deswegen sind wir eine gute und eine große und eine funktionierende Gemeinschaft. Auch gut, siehst du. Ihr vergebt mir auch. Wunderbar. Deswegen fühle ich mich so wohl hier und alles ist gut. Aber wir haben, ja, ist ja schon irgendwie ein seltsamer Sonntag, ne? So ohne Bundesliga und Nationalmannschaft und so weiter. Da geht schon manches, läuft manches anders. Ist aber ein total volles Programm heute. Leithaus heute Nachmittag um 16 Uhr, mit Kaffee fängt es ja an. Ganz seltsames Thema, ihr seid herzlich eingeladen, nimm dir das Leben. Wenn ihr nicht wisst, was damit anzufangen ist, kommt und am besten zur Verstärkung bringt dann noch irgendwelche Leute mit. Ganz seltsame Themen an diesem Sonntag und dann noch in der Fastenzeit, wo über Sterben und über Leben gesprochen wird. Fastenzeit ist ja eigentlich, ja, wo man sich andere Gedanken macht, die man unterschiedlich nutzt. Fastenzeit, Passionszeit als Weg. Darf ich mal fragen, wer von euch in irgendeiner Art und Weise fastet? Mal Hände hoch. Ja, sind doch eine ganze Reihe. Ich habe mich auch entschlossen, mein guten Abendbier sein zu lassen und Süßigkeiten. Ich stelle mich mal ins Profil, vielleicht sieht man ein bisschen was. Aber darum geht es eigentlich gar nicht um meine Figur oder um eure Figur, sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns auf einen Weg machen. Auf einen Weg machen zu Gott, dass wir besinnlich sind, dass wir überlegen, wie stehe ich eigentlich zu Gott, in welchem Verhältnis, was habe ich von meinem Glauben, was ist eigentlich Ostern, was ja das Ziel der Fastenzeit, der Passionszeit ist, eigentlich zu sagen hat. Wir können uns ausrichten, wir können uns besinnen, wir können uns erinnern, was da eigentlich passiert ist. Wir wollen das durch den Ostergarten auch tun, den Menschen helfen, auf diesem Weg sie zu erinnern, ihnen zu zeigen, was eigentlich da passiert ist, dass es nicht nur eine schöne Frühlingszeit ist oder wo der Frühling durchbricht, sondern dass eigentlich viel mehr da passiert. Eine Etappe des Erinnerns und Begleiten und auf diesem Weg zu Gott hin kann dieser Gottesdienst sein und soll dieser Gottesdienst sein. Wir werden in der Predigt hören von dem Weizenkorn. Ihr habt sicherlich davon schon gehört oder kennt dieses Beispiel. Jetzt habe ich natürlich meinen Zettel liegen gelassen. Es irgendwo funktioniert heute manches nicht so. Aber es geht sofort weiter. So, ich habe mir das doch alles da auch schön markiert, was ich noch sagen will. Und da geht es um das Weizenkorn, was ja uns eigentlich deutlich machen soll, was passiert. Und ich habe gemerkt, dass ich von dem Weizenkorn, außer dass ich mal, wenn ich durch die Felder fahre, so wenig davon verstanden habe. Und, Gott sei Dank, da gibt es so eine schwäbische Suchmaschine, die heißt Google, habe ich benutzt, wie Ihr erinnert euch, den Regenbogen habe ich auch daher. Jetzt ist es das Weizenkorn. Habe ich was ganz Interessantes gefunden. Weil dieses Weizenkorn ist nicht nur einfach so ein Korn, was blöd in der Gegend rumsteht und irgendwann wird da aus verschiedenen Arten und Weisen wird da auch Brot gemacht und andere Dinge, sondern dieses Weizenkorn, das hat gewisse Prinzipien und Aufbauten, die man überhaupt nicht sieht und nicht erkennt. Ich habe gesagt, ich muss es kurz fassen, gar nicht so viel, aber ich fand das so interessant, was dabei rauskommt, dass ich euch das mal vorlese. Das ist so ein Querschnitt von einem Weizenkorn. Und zwar das, wo der Pfeil da ist, dieser rote Pfeil. Danke, Casey, dass du das übrigens so groß gefunden hast. Ich hatte ihr nur so ein ganz kleines Bild gegeben, aber auch da haben wir funktionierende Techniker. Das sind die Grannen, die zum Weizenkorn gehören. Und ich lese euch das mal vor. Ich lasse euch einfach mal darauf ein. Ihr müsst gar nicht alles verstehen, aber ihr werdet sehen, worum es geht. Die Grannen der Weizenkörner, jene borstigen Haare an den Getreidesamen, seien womöglich nicht nur dazu da, so sagten die Forscher, den Reifensamen auszubalancieren, wenn er von der Pflanze abfällt. Sie könnten durchaus in der Lage sein, das Weizenkorn aktiv über den Boden zu schieben. Um diese Vermutung zu überprüfen, nahmen die Wissenschaftler zunächst einmal die Weizengranne genau unter die Lupe, respektive unter das Rasterelektronenmikroskop. Dort enthüllte sich eine eigentümliche Struktur. Das Haar ist nicht rund, sondern auf der einen Seite etwas abgeflacht und trägt auf der gegenüberliegenden Seite eine Längsrippe. Außen ist es mit winzigen, harten Härchen besetzt und innen liegen über die ganze Länge sauber in der Längsachse angeordnete Zellulosefasern. Lediglich im unteren, dem Samenkorn, nahen Bereich ist das Schema unterbrochen. Ist alles ein bisschen viel verwirrend, aber ihr werdet nachher merken, dort liegen die Zellulosefasern auf der Seite der Rippe kreuz und quer durcheinander. Diese sonderbare Anordnung sollte nicht ohne Folgen sein, vermuteten die Wissenschaftler. Wird die Granne feucht, quellen die Zellulosefasern in Querrichtung auf. Der obere lange Teil der Borste wird dadurch lediglich etwas dicker in dem Bereich, in dem die Fasern ungeordnet liegen, sieht das jedoch ganz anders aus. Dieser Teil quillt durch in Längsrichtung auf und wirkt nun ähnlich wie ein Gelenk, um das sich die Granne bewegt. Andere sagen, das funktioniert ungefähr wie so eine Froschbewegung mit seinen Beinen. Da ein Weizenkorn zwei Grannen trägt, zieht diese lokale Längsbewegung die Grannen zueinander. Trocknen die borstigen Haare anschließend aus, spreizen sie sich wieder auseinander und kehren in ihre ursprüngliche Lage zurück. Soweit die Theorie. Wie würde die Praxis standhalten? Die Forscher fixierten ein Weizenkorn und veränderten, wie es in der natürlichen Umgebung des Samens zur Zeit der Reife durch den Tag-Nacht-Wechsel auch wirklich geschieht, die Luftfeuchtigkeit in zyklischen Wechseln. Und tatsächlich war die Luft sehr feucht, lagen die Grannen eng beieinander, waren sie hingegen trocken, verbogen sich etwa 2 Zentimeter oberhalb des Samenkorns, genau an jener Stelle, an der die Zellulosefasern ungeordnet sind und spreizen sich dadurch. Nun überprüften die Wissenschaftler noch, ob diese Bewegung das Weizenkorn überhaupt vorwärts bewegen kann. Als sie Weizensamen auf ein Stück Filz legten und zyklisch die Luftfeuchtigkeit veränderten, begannen die Körner zu wandern. Dabei kamen sie vorwärts, weil sie sich zusätzlich zur Bewegung der Grannen mit dem winzigen, harten Härchen an der Oberfläche der Grannen im Filz verkeilten und dadurch ein Widerlager schufen. So konnten sie die langen Fortsätze ähnlich wie der Beinschlag der Frösche die Weizensamen vorantreiben. Mit dieser Methode gleiten die Samen nicht nur für kurze Strecken über den Boden, sondern sie können sich auch, wenn sie mit der Spitze nach unten liegen, etwas in die Erde hineingraben, so verbessern sie ihre Ausgangslage für eine erfolgreiche Keimung. Wenn ihr das jetzt alles nicht verstanden habt, dann behaltet bitte etwas in die Erde hineingraben. Sie verbessern ihre Ausgangslage für eine erfolgreiche Keimung. Darum geht es mir eigentlich, diese Ausgangslage herzustellen. Dass wir heute in diesem Gottesdienst die Möglichkeit haben, unsere Ausgangslage herzustellen, um zu verstehen, wie Leben funktioniert. Das Weizenkorn hat begriffen, dass wenn es richtig liegt, wo es hin muss, denn in die Erde. Und da wird es umkommen. Da fängt eigentlich letztendlich das Leben statt. Und dadurch wird Frucht entstehen. Da geht es weiter. Und wenn wir das begreifen in diesem Gottesdienst, dass das auch unser Weg sein kann oder auch viel besser gesagt sein muss, dann kann das unser Leben wirklich verändern. Und darauf kommt es mir an. Und wenn er diesen Gedanken mitbehaltet und mit dem, was nachher Simon Hauk uns in der Predigt erklärt und sagt, dann glaube ich, kann das Auswirkungen auf unser Leben haben und das wünsche ich uns. Ich möchte zum Anfang beten, wenn ihr möchtet, dürft ihr aufstehen. Ja, Vater, wir haben es immer wieder nötig, uns neu auszurichten. Wir haben es immer wieder nötig, uns darüber im Klaren zu sein, was unsere Ausgangslage ist, wo wir stehen und wo wir eigentlich hin möchten. Danke, dass du uns ganz klare Anweisungen gibst, dass du uns ganz klar sagst, wie es funktioniert. Theorie und Praxis sehen oftmals so unterschiedlich aus. Aber du baust uns auf, du hilfst uns, du führst uns. Und Herr, und dafür hast du uns auch deinen Geist geschenkt. Danke, dass wir diesen Sonntag dafür nutzen dürfen, um dir näher zu kommen, auf dich zu hören, dich zu verstehen. Bitte dich um deinen Segen, um Gnade, um deine Nähe. Amen. Nun lade ich euch ein, mit uns zu singen und atmet dabei tief durch. An diesem Gottesdienst ist manches anders, finde ich aber auch manchmal spannend. Frank, wir sammeln heute die Kollekte während den Abkündigungen ein. Hatte ich. Also, du darfst loslegen und ihr dürft gerne eure Portemonnaies aufmachen, damit es nicht so laut ist, nehmt die Scheine, dann könnt ihr gut zuhören. Ich möchte unterdessen einige Dinge bekannt geben. Ihr habt am Eingang das Blatt zum Gottesdienst bekommen. Da stehen auf der Rückseite alle wichtigen Dinge drauf, die in der kommenden und auch in der nächsten Zeit anliegen. Ich denke und ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist. Was ganz spannend ist, dass da einige Veranstaltungen sind, wo wir wirklich ganz gut Leute einladen können. Freunde, Nachbarn, Bekannte, Verwandte, Familienangehörigen und Arbeitskollegen, Studienkollegen und was weiß ich, auch die Leute bei Aldi drüben. Da könnt ihr, wenn ihr noch Zeit habt und irgendwo Leute trifft, gerne einladen zum Leithausgottesdienst. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Heute ab 16 Uhr, Anfang mit Kaffee, danach ein guter Input von Judith Petersmann, wo es um das provozierende Thema geht, nimm dir das Leben. Ende wird gegen 19 Uhr sein, also bringt gerne Leute damit hin. Das Gleiche zählt natürlich auch für den Ostergarten, der anfängt jetzt am Montag. Ich glaube, zuerst für die Schulklassen. Wer nicht mehr zur Schule geht und daran nicht beteiligt ist, nehmt es aber mit, betet einfach für diese Zeit, weil da immer wieder ganz, ganz viele Menschen sind, die angesprochen werden, die nachfragen, was es eigentlich mit dem Glauben auf sich hat und mit dem wir ins Gespräch kommen. Das wollen wir. Und in den letzten Jahren ist der Ostergarten immer sehr gut besucht worden und das wird dieses Jahr auch so sein. Also ladet ein, betet für diese Menschen, die kommen und für den ganzen Verlauf. Dann am Mittwoch um 19 Uhr in der Trinitatiskirche ist ökumenische Passionsandacht. In dieser Reihe sind wir selber auch mit dran beteiligt. Eine von diesen Andachten war auch hier, also auch dafür ganz herzliche Einladung. Auf diesem Gottesdienstmanuskript findet ihr auch die Gottesdienstabfolge für die Ostertage, das heißt Karfreitag wie auch Ostersonntag, dass ihr dann auch pünktlich hier sein könnt und euch danach richten. Dann nochmal zur Erinnerung, das neue Gemeindeforum ist auch da, ihr dürft euch das gerne draußen nehmen, wenn es nicht schon in euren Fächern liegt. Ja, jetzt muss ich euch noch mehr erzählen. Oder Frank, bist du fertig? Ah, dann fasst das wunderbar mit der Zeit. Ich möchte euch nämlich jetzt, bevor wir die Predigt hören, auch den Predigttext vorlesen. Ihr könnt ihn auch gerne mitlesen, wenn er denn da gleich erscheint. Steht in Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Ist nach der neuen Luther 2017. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich möchte noch beten. Kommst du schon nach vorne? Simon hat sich vorbereitet. Ja, Vater, danke, dass wir uns unter dein Wort stellen können, unter das, was du uns sagen möchtest. Du bist derjenige, der redet und du bist derjenige, der Simon gebrauchen möchte, um dein Wort auszulegen, über das zu sprechen, was du uns sagen möchtest. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du Simon die richtigen Worte schenkst, dass du ihm Vollmacht gibst über das, was er sagt und dass du unsere Ohren aufmachst und unsere Herzen, damit wir hören, was du zu sagen hast. Und so bitte ich dich, dass du unser Reden und unser Hören segnest. Amen.
Es ist Mittwochmorgen. Ich sitze auf den Treppen des Gemeindehauses hier in der FEG. Ich esse ein Brioche und trinke einen Eiskaffee und es scheint die Sonne. Herrlich. Die Sonne scheint und es ist so warm, strahlender Sonnenschein, dass ich nur im T-Shirt da sitze und es wird mir richtig warm. Ich höre das Vogelgezwitscher leise hier, während um mich herum buntes Treiben ist. Ich blicke nach links und sehe diesen wunderbaren Kirschbaum. Ich kann den Namen nicht ganz, japanischer Kirsch irgendwas. Auf jeden Fall, er blüht wunderschön. Ich denke mir, herrlich. Frühling, endlich Frühling, endlich Leben. Und dann denke ich so zurück die letzten Wochen oder schaue mir noch manche Bäume an und denke mir, wie karg ist das, wie grau ist das? Wer hätte gedacht, dass es nochmal Frühling wird? Klar, wir wissen es, aber wenn man sich das einfach mal so angeschaut hätte, hätte man meinen können, da wird nichts mehr draus. Aber es grünt und jetzt fängt es an zu blühen und man kann sich eigentlich raussetzen und zuschauen, wie Leben am Entstehen und Leben am Wachsen ist. Und wir hatten das ja gehabt in der Anmoderation Leben, Sterben, dieser Zusammenhang, der für uns manchmal ganz weit auseinander ist, der kommt in dieser Passionszeit ganz dicht zusammen. Und der war auch sehr dicht zusammen für Menschen in der Agrarkultur, für die das nämlich bedeutet hat, das Weizenkorn in die Erde zu machen, das ist die letzte Nahrung des Jahres. Was man im Frühling einsät, das ist die letzte Nahrung und man hofft, daraus wird was. Über dieses Thema Leben, Vergänglichkeit, Tod, damit setzt sich auch der Text, den wir gehört haben, Johannes 12, auseinander. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Wir befinden uns in Johannes 12, ganz am Ende des öffentlichen Wirkens von Jesus. Ab Kapitel 13 bis 17 zieht sich Jesus zurück mit seinen Jüngern und spricht mit ihnen privat, persönlich, sagt ihnen, was ihm noch wichtig ist. Und dann beginnt ja ab Kapitel 18 die Leidenszeit, die Passionszeit Jesus. Kapitel 11 hat Jesus noch den toten Lazarus aufgeweckt. Einen Toten aufgeweckt und die Menschen strömen zu ihm, sind begeistert. Und die Pharisäer, die eh schon sich gedacht haben, da müssen wir was machen, die sind sich jetzt einig, der muss sterben. Den müssen wir umbringen. Wir lesen dann davon, dass Jesus wenige Verse davor, in den Versen davor, nach Jerusalem einzieht. Das Passafest steht bevor. Wenn ich hier in die Reihen schaue, die Gruppenleiter, die schmunzeln jetzt und spulen den Text innerlich ab, was da alles zu sagen ist. Falls ich was falsch sagen sollte, könnt ihr mir gerne nochmal auf die Sprünge helfen. Das Passa steht bevor. Jerusalem ist voll von Menschen. Viele Menschen, nicht auch außerhalb von Israel, kommen. Der fulminante Einzug von Jesus. Und in dieser Situation lesen wir davon, dass Griechen Jesus sehen wollen. Es wird nicht ganz klar aus dem Kontext, aus dem Text, was das denn für Griechen sind, was ihr Hintergrund, was ihr Background ist. Aber ich denke auch, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass diese Menschen, diese Griechen extra nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten. Es sind also gottesfürchtige Menschen und jetzt sagen sie, sie wollen Jesus sehen. Und Jesus sehen, das kann ja erstmal positiv oder negativ sein. Negativ, das sind Schaulustige. Oh, guck mal, habe ich gehört, der Jesus, Inserat in der Zeitung, müssen wir mal hin. Du, Passa ist erst in 2 Tagen, haben eh nichts Besseres zu tun, lass uns doch mal zu dem Jesus gehen. Der ist ja voll im Hype momentan, in den Trends überall. Lass uns doch mal gucken. Oder aber, es ist echte Neugier. Ein echtes geistliches Interesse, ein geistliches Bedürfnis. Und ich denke, das trifft eher zu. Das sind Menschen, die sind extra nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und da ist eine geistliche Sehnsucht, die zeigt, ja, wir wollen diesen Jesus sehen. Wir haben was von dem gehört, da scheint was dran zu sein. Sie gehen zu den Jüngern, fragen nach und die bringen sie zu Jesus. Ich finde das spannend. Ich finde spannend, dass am Ende von dem Wirken, dem öffentlichen Wirken von Jesus, die Juden nicht mehr zu Jesus kommen. Die haben die Schnauze voll von ihm. Die Pharisäer, die wollen ihn auch umbringen lassen. Und jetzt kommen die Griechen, die Heiden, ganz vorsichtig und fragen, ob sie Jesus sehen können. Ein Hinweis für mich darauf, dass die Botschaft und das Kommen von Jesus ja den Horizont schon aufmacht und dass das nicht nur für die Juden ist, sondern auch für alle Menschen offen ist. Jesus sehen wollen. Ist das auch ein Wunsch, der uns heute bewegt? Mit was für einer Motivation, mit was für einem Anliegen bist du heute Morgen hier? Hast du nichts Besseres zu tun vielleicht? Dachtest dir, eine Stunde Schlaf weniger, das tut mir auch noch gut am Wochenende? Bisschen chillen, bisschen genießen hier, Freunde treffen, auf Gottes Wort hören, Jesus sehen? Ich mache dir Mut, dass du heute echt mit Neugier hier bist und wirklich diesen Wunsch hast, ja, ich möchte diesen Jesus sehen, ich möchte ihn kennenlernen, wissen, was ihn ausmacht. Und ich wünsche dabei Gottes Segen, dass Gott dich anspricht und dass Jesus sich in diesem Gottesdienst dir auch zeigt. Zurück zum Text. Bisher fand ich diesen Text ziemlich klassisch. Das sind irgendwelche Menschen, die kommen zu Jesus, wollen mit ihm reden. Und normalerweise sagt jetzt Jesus was Kluges, was den Menschen hilft, aber an der Stelle, als ich weitergelesen habe, habe ich gestockt. Das passt für mich so gar nicht, was er hier sagt. Und auch um die Griechen, die redet er scheinbar gar nicht an und die kommen auch gar nicht mehr vor. Und das, was dann auch kommt, das hat es echt in sich. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Smalltalk, sondern da geht es ums Ganze. Das Thema Leben und Tod. Vor allem in den Versen 23 und 24 spricht Jesus von seinem eigenen Tod, wo er sagt, der steht jetzt nahe bevor. Die Stunde ist angebrochen. Sonst heißt es im Johannesevangelium, die Kapitel davor immer, die Stunde wird kommen. Aber jetzt ist die Stunde angebrochen, sagt Jesus. Bei seinem letzten öffentlichen Reden, bei dem letzten Mal, wo er öffentlich auftritt, sagt uns Jesus nochmal, was ihm wichtig ist, was Ziel und Zentrum ist von dem, warum er auf die Erde gekommen ist. Und ich finde, dass diese Verse eine Perspektive eröffnen auf Jesu Kommen, auf Gottes Handeln, auf Gottes Wirken, die sehr unterschieden ist von dem, wie wir uns vorstellen, wie das aussehen sollte, wie unsere Perspektive ist auf viele Dinge. Jesus spricht von der Stunde des Verherrlichtwerdens. Verherrlicht werden. Die gesamte Herrlichkeit, also das Wesen, wie Gott ist, wie Jesus ist, soll dargestellt werden. Und oft meint das im Neuen Testament die Auferstehung oder die Himmelfahrt von Jesus. Dort wird er verherrlicht. Aber an der Stelle geht es Jesus ganz klar um sein Sterben und um seinen Tod. Verherrlichung meint nicht nur Auferstehung, sondern auch Jesu Tod. Und wenn ich oder wenn ich höre, wie Menschen oder auch Christen über Jesu Tod reden, dann hat das aus menschlicher Perspektive einen ganz anderen Klang. Jesu Tod am Kreuz, das ist das Ende. Der absolute Abstieg. Tiefer geht's doch nicht. Das ist etwas Trauriges, was Schlimmes. Ich erinnere mich in der Vorbereitung daran, dass ich mit meinem Bruder einmal an einem Karfreitag, als wir noch kleiner waren, draußen vor dem Gottesdienst vor der Gemeinde gespielt haben und uns gelacht und gefreut haben. Dann kam ein anderer Junge zu uns und hat gesagt, ihr dürft euch heute nicht freuen. Heute ist Karfreitag. Da darf man sich nicht freuen und lachen. Wir haben uns trotzdem gefreut. Der Tiefpunkt der Geschichte Jesu und auch der Menschheit. Jesus stirbt. Und das stimmt auch, das ist etwas Schreckliches, das ist auch ein Tiefpunkt. Aber, und das sagt uns Jesus mit dem, was er sagt, es hat einen ganz anderen Blick noch. Und das, finde ich, ist sehr paradox. Gleichzeitig ist es der Ort, wo Jesus verherrlicht wird. Der Ort, wo Jesus, wo Gott am besten erscheint, wo er am besten erkennbar wird. Der Ort, woraus so viel Frucht für die ganze Welt erwächst. Und darum kann man Jesu Antwort so verstehen, dass er sagt, wer mich sehen will, so wie diese Griechen, wer mich kennen will, der kann das jetzt noch nicht in meinem Leben hier tun. Nicht jetzt, wo ich gerade noch zu euch rede. Der kann mich nur erkennen, wenn ich verherrlicht bin, wenn ich am Kreuz von Golgatha sterbe und leiden werde. Und warum das ist, warum das so ist, dieser Zusammenhang, den erklärt Jesus mit diesem Bild von diesem Weizenkorn. Denn ohne das Kreuz wäre keine Frucht. Das Leben Jesu allein schauen sich Menschen an und sagen, ja, das ist ein Vorbild, das ist ein richtig guter Mensch gewesen. Ein Humanist, ein Gutmensch, einer, da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Wenn wir mehr von diesem Jesus hätten, dann wäre es klasse. Dann wird die Welt besser aussehen, ein besserer Ort. Ähnlich wie mit diesem Weizenkorn, das war sicher ein tolles Weizenkorn, wenn es alleine ist. Das kann man sich anschauen, ins Regal stellen und sagen, boah, ist das ein klasse Weizenkorn. Dann könnte man Brot machen, da könnte man dies machen, jenes machen. Das ist sicher ein tolles Weizenkorn. Schön, wenn alle so aussehen von den Weizenkörnern. Aber wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht und bleibt alleine. Das Kreuz, das Sterben Jesu eröffnet eine Perspektive, einen neuen Blick für alle Menschen und bringt Leben. Hier wird Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit zu uns Menschen am deutlichsten sichtbar. Nicht in Jesu Leben allein, nicht an der Höhe, nicht beim triumphalen Einzug in Jerusalem, wo ja alle Menschen Jesus zujubeln. Nicht dort wird Jesus verherrlicht, sondern am Kreuz wird Jesus verherrlicht. Jesus wird dort vollends erkennbar, seine Sendung, sein Auftrag, das wie Gott ist, wird vollends erkennbar am Kreuz, wo wir Gott leidend sehen. Deshalb ist das Kreuz keine schwache Zwischenstation, nicht das Leben hier oben von Jesus und dann, oh, dann wird es mal kurz das Kreuz und dann geht es wieder mit der Auferstehung weiter und dann ist alles wieder top. Nein, es ist paradox. Die Stunde des Verherrlichtwerdens von Jesus ist gleichzeitig der Ort des Leidens und der Niedrigkeit, aber gleichzeitig ist es der Ort, wo wir Gott in seiner Fülle erkennen als den Leidenden, als wir ihn erkennen als den, der verherrlicht ist. Und dieser Tod bringt reiche Frucht, Frucht für uns Menschen, sodass wir leben können. Und das, finde ich, das steht schon stark gegen ein Bild, wie ich mir das vorstelle, wie es sein sollte. Wenn ich an Herrlichkeit, an Verherrlichung denke, dann habe ich anderes vor Augen als Jesus, der da am Kreuz hängt. Aber dieses paradoxe und für uns anstößige Bild, dass Jesus Sterben für uns Leben und für uns Frucht bedeutet, das zeigt, wie anders Gottes Perspektive auf viele Dinge ist. Jesus Sterben ermöglicht uns Leben. Leben. Ich denke, dass es zu keiner Zeit auf dieser Erde mal nicht Thema war, wie bekomme ich ein gutes Leben? Wie kann ich erfüllt mein Leben gestalten? Schon vor Jesus haben viele Hunderte von Generationen das gefragt. Tausende von Jahren beschäftigen sich Menschen damit. Und immer wollten sie fragen, wie kann ich es schaffen, ein gutes Leben, ein gelingendes Leben zu haben? Wie kann es sein, dass mein Leben gut wird? Wie kann mein Leben erfüllt sein? Nur die Antworten auf diese Frage sahen ganz unterschiedlich aus in der Zeit. Einem guten Leben heute gehört vielleicht beruflicher Erfolg. Ein erfülltes Leben macht aus, dass man einen Platz an der Sonne hat, dass man eine gute Ausbildung und ein gutes Studium genießt. Familie, das macht ein gutes Leben. Finanzielle Unabhängigkeit, Ansehen und Macht, dass man mich um Rat fragt. Oder aber nimm dein Leben selber in die Hand, dann gelingt es. Mach Fitness, stähle deinen Körper. Trainiere, iss gesund und bilde dich. Zeig uns auf Instagram und Facebook, wer du bist und wie gut doch dein Leben ist. Engagiere dich, dann gelingt dein Leben. Gib dich für andere, mach was. Setz dich ein. Wenn wir Menschen vom Leben reden, dann habe ich ganz oft dieses Bild vor Augen. Wir nehmen unser Leben in die Hand. Wir halten das Leben fest und wir machen es. So eine Machermentalität. Und wenn es mal nicht läuft, wenn du mal hinfällst, dann steh auf, beiß die Zähne zusammen, dann schaff es. Ja, dann wird's schon. Dann hat dein Leben Erfolg. Und ich merke, dass das in mir auch was auslöst, dass das nicht irgendwie so ist, ja, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich merke, dass das bei mir auch so ist. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte gutes Ansehen haben. Ich möchte eine gute Predigt machen. Ich möchte eine gute Ehe führen und auch eine Familie haben. Ich möchte auch selber entscheiden, wie mein Leben gut wird. Und ich denke, dass ich das oftmals auch am besten weiß. So glaube ich das manchmal. Und genau an diesem Punkt, wo ein Mensch sagt, er kann sein Leben selbst gestalten, sein Leben selbst erfüllend machen, mit einem tollen Plan alles machen, da sagt der Bibeltext dazu, sein Leben lieben. Zu dieser Möglichkeit macht Jesus eine radikale Abfuhr. Denn wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wieder so ein paradoxer Moment. Scheinbar ist das, was ich so versuche festzuhalten, so krampfhaft festzuhalten, mein Leben, das soll ich dann verlieren? Warum? Nicht, weil die Dinge, die wir festhalten, schlecht sind. Ehe, Familie, beruflicher Erfolg, das sind keine schlechten Dinge, wo man sagt, ach, hast dich am Falschen festgehalten. Aber das Problem liegt an einer anderen Stelle. Es liegt darin, dass der Mensch diese ganzen Dinge in einer reinen Selbstbezogenheit tut. Der Mensch packt die Dinge und tut sie nur auf sich selbst bezogen. Und dass das so ist, hat was damit zu tun, dass die Sünde unser Menschsein korrumpiert hat. Dass es uns verändert hat. Und ein Bild hilft mir, das zu verstehen. Luther greift eine Formulierung auf und sagt, der Mensch ist incurvatus in se ipsum. Der Mensch ist in sich selbst verschränkt, in sich selbst zusammengerissen, wie so eine Schlange um sich selbst gerollt. Und er kommt dann nicht mehr weg davon. Wie jemand, der die ganze Zeit alles macht und bleibt doch die ganze Zeit auf sich selber bezogen. Ich habe das versucht, in einem Bild für mich zu formulieren, das hat mir geholfen. Ein Mensch, der sehr, sehr durstig ist und auf dem hohen Meer treibt und anfängt mit beiden Händen dieses Salzwasser zu trinken, um seinen Durst zu stillen. So stelle ich mir dieses verschränkt, dieses Incurvatus, so stelle ich mir das vor. Ein Mensch, der durstig ist und Salzwasser trinkt und dann wird er durstiger und dann trinkt er noch mehr und er wird durstiger und bezieht sich alles auf sich, versucht das festzuhalten und so wie ein Durstiger im Meer, der immer mehr Salzwasser trinkt, so wird der, der sein Leben selber festhält und versucht es gelingen zu machen, daran scheitern, sagt Jesus. Wir können unser Leben nicht alleine gelingend machen, nicht alleine meistern. Was aber ist die Alternative? Das kann doch nicht alles sein. Und das, was Jesus jetzt sagt, ist noch ein dickerer Hammer als das, was ich jetzt gesagt habe. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Was soll das denn jetzt bedeuten? Sein Leben hassen. Ein sehr, sehr drastischer Vers. Ich denke, vielleicht einer der drastischen in der ganzen Bibel. Und ich denke auch, dass er sehr drastisch gemeint ist. Und trotzdem frage ich mich, wie ist dieses Hassen zu verstehen? Denn wenn ich sonst in die Bibel reinschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier um ein emotionales Hassen geht. Dass es hier um ein sich selbst schlecht machen oder nicht wertschätzen geht. Sich runterreden oder sich masochistisch Leid zufügen. Das Leben extra kaputt machen, damit man es gewinnt. Nein, darum geht es nicht. Und ich denke auch nicht, dass es darum geht, dass es das Anliegen von Jesus ist. Was meint aber Hassen? Und wenn ich das Hassen dem Lieben gegenüberstelle, dieses Lieben, das sich nur auf sich selbst bezieht und versucht, alles für sich selber zu machen, dann verstehe ich Hassen so, dass es eine radikale Abkehr meint, einen radikalen Blickwechsel weg von sich selber hin auf etwas anderes, hin auf jemand anderes. Also Hassen, ein radikales Wegblicken, ein radikales sich distanzieren von sich selber, nicht auf sich schauen, sondern auf jemand anderen, auf Jesus, auf Gott schauen. Also gerade nicht sein eigenes Leben festhalten, es verkrampft festhalten, sondern loslassen, sich hingeben, sich weg, sich hinwerfen auf jemand anderes hin. Hassen, wenn ich das auf Jesus beziehe, meint es, so wie Jesus bereit zu sein, sein Leben in die Erde fallen zu lassen, hinzugeben für etwas anderes, für die Menschen, ganz zu dienen, auch die Bereitschaft zu leiden. Ich finde, trotzdem bleibt das eine sehr harte Nuss. Ich gebe das ehrlich zu und ich habe mir mit diesem Satz sein Leben hassen, der bleibt nach wie vor sperrig für mich. Als ich ihn gelesen habe, als ich ihn gehört habe und jetzt auch, wo ich darüber predige, merke ich, dass das für mich schwierig ist, dass ich das nicht greifen kann. Dass ich damit Probleme habe und dass ich auch davon ausgehe, dass ein Leben lang so sein wird. Denn es drückt eine Haltung aus, es drückt ein Leben aus, das nicht mehr nach menschlichen Maßstäben sich gestaltet, nicht mehr das eigene sucht, sondern weg von sich blickt, ganz auf jemand anderen hin. Und doch ist das nur der erste Teil. Wenn ich bei diesem ersten Teil stehen würde, dann fände ich das sehr unschön, sein Leben auf dieser Welt zu hassen. Aber der zweite Teil zeigt, dass gerade diese Selbstaufgabe, dass gerade dieses Hingeben seines Lebens die Verheißung des ewigen Lebens bedeutet. Das also, was wir so sehnlich suchen, erfülltes Leben, finden wir nicht darin, dass wir unser Leben selber festhalten und es selber machen, sondern dass wir ganz weg von uns blicken auf Jesus, auf den, der uns das Leben schenkt. Das ist paradox. Das macht für mich keinen Sinn. Das Leben dadurch zu gewinnen, dass ich ganz von meinem eigenen Leben absehe, hin auf den, der mir das Leben gibt. Ich habe in einem Text dazu folgenden Satz gelesen: Wer sein Leben als einen ihm gehörenden Besitz betrachtet, der alles nur von seinem eigenen Ich her denkt, der verliert das, was er sich so sehnlich herbeisehnt, erfülltes und sinnvolles Leben. Der aber, der sein Leben für andere, für ihr Recht, für ihre Bedürfnisse, für das, was sie wollen, einsetzt und dabei auf seine eigene Durchsetzung und auf das, was er durchsetzen möchte, verzichtet, der gewinnt das, wonach er sich sehnt. Leben in Fülle, ewiges Leben. Und Jesus beschreibt in Vers 26 einige Aspekte davon, wie dieses Leben aussehen kann. Ein Leben, das im Dienst besteht für andere. Und ich fand das spannend, dass dieses Leben jetzt im Dienen dahin besteht, weil Dienen eine Fähigkeit ausdrückt, die genau dieses Hassen ausdrückt. Dienen für den anderen. Man ist frei, weg von sich selbst zu gucken, weg von dem, was man selber braucht, hin zu blicken und dem anderen zu dienen. Ist eigentlich ein Ausdruck von Freiheit, dieser Dienst. Und ich denke auch, dass das uns als Gemeinde und das uns als Menschen auszeichnen kann und dass das auch sichtbar werden kann, dass hier Menschen sind, die dienen können und von sich selber wegblicken können, für andere sich investieren können, weil sie ihr Leben nicht selber festhalten müssen. Und das Zweite ist, dass dieses Leben in der Nachfolge, sagt Jesus in Vers 26, darin besteht, ihm nachzufolgen, und dieses Nachfolgen besteht darin, dort zu sein, wo Jesus ist. Nachfolgen ist ja so ein sehr, sehr großes Wort und da kann man ganz viel reinmachen. Ich möchte da gar nicht drauf eingehen, sondern auf diesen einen Punkt, dass Nachfolgen eigentlich da anfängt, wo ich dort bin, wo der ist, dem ich nachfolge, nämlich Jesus. Nachfolgen heißt, dort zu sein, wo Jesus ist, nicht etwas zu tun, nicht etwas anderes zu lassen, nicht auf sich selber zu blicken, was kann ich jetzt tun in meiner Nachfolge, sondern den Blick auf Jesus zu wenden und zu sagen, wo ist er, wo sehe ich diesen Jesus? Und das Dritte ist ein weiterer Punkt, dass dieses Dienen gleichzeitig ein Ausdruck ist, das lesen wir, des Geehrtwerdens. Dass Jesus sagt, der mir dienen wird, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist für mich auch eine wundervolle Verheißung, dass eben in diesem Dienen, in dem anderen sich hingeben und für ihn sich zu investieren, dass darin das Geschenk liegt, dass Gott uns ehrt mit dem ewigen Leben und uns erfüllt. Vielleicht macht dir das auch Mut für den Ostergarten oder für den Dienst oder deine Arbeit, die du hast in den nächsten Wochen, nicht als etwas zu sehen, was dich fesselt oder bindet, wo du eingesperrt bist, sondern wo eigentlich ein Ausdruck ist von Freiheit, weil du dienen kannst, weil du frei bist zu dienen und das nicht für dich selber machen musst, dich nicht selber verwirklichen musst, weil dieses Leben in Fülle dir geschenkt wird. Und beides trifft wie auch bei Jesus wieder paradox zusammen. Dienen, was auch für manche oder für viele Christen Leidensbereitschaft einschließt, auch für euch. Auch ihr kennt Menschen, die für ihren Glauben auch leiden und für die Nachfolge auch bedeutet, Leid auf sich zu nehmen. Während das Leid auf der einen Seite bedeutet, bedeutet es auf der anderen Seite auch dieses von Gott geehrt werden. Auch beides trifft wieder zusammen. Es gibt kein Leiden in der Nachfolge ohne Teilhabe an der Herrlichkeit Christi. Und der Jünger, der Jesu folgt, wird von Gott geehrt werden. Als ich gelesen habe, wie dieser Sonntag im Kirchenjahr heißt, Letere, und als ich den Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, da haben sich die Leute ja mal ordentlich einen Bock erlaubt. Freude, das ist der Name dieses Gottesdienstes. Überschrieben Letere. Und bei diesem Thema Leid, Dienen, sich aufgeben, hassen, kann der Eindruck entstehen, dass das alles nicht so viel mit Freude zu tun hat. Aber ich habe mich dann erinnert, dass ich bei diesem Vers 23 nochmal ansetzen möchte, wo auf den Wunsch der Griechen, Jesus zu sehen, Jesus antwortet: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Jesu Sterben am Kreuz ist seine Verherrlichung, ist, wie wir Gott in der Herrlichkeit sehen. Und diese Herrlichkeit, die Gott offenbart, besteht nicht darin, dass irgendein Fest, ein Jubel ist, dass der Einzug in Jerusalem eben dieses Fest ist, diese Verherrlichung, sondern im Leiden, im tiefsten Leiden, in der tiefsten Spott, in der Anfechtung, dort ersehen, kennen wir die Herrlichkeit. Und vielleicht macht das Mut, das Leben aufzugeben, so wie Jesus es aufgegeben hat. Und ich denke, dass Nachfolge dort beginnen kann, dass wir auf Jesus blicken und dass wir auf Jesus blicken, der dort am Kreuz sein Leben gibt, der leidet, damit wir Leben haben können. Dort zu sein, wo Jesus ist, heißt, auf den Jesus zu blicken, der am Kreuz von Golgatha leidet und stirbt. Dort wird Gottes ganze Herrlichkeit erkennbar. Lasst uns Jesus sehen, lasst uns ihn kennen und anschauen. Lasst uns auf ihn blicken, auf den, der sein Leben für uns gibt, der für uns stirbt und uns dadurch viel Frucht gebracht hat. Die Frucht des ewigen, des erfüllten Lebens. Amen.
Danke, Simon, dass du solche Themen anpackst, uns erklärst, uns mit hineinnimmst in solche paradoxen Dinge, die im Glauben, die im Leben sind, die passieren, die wir einfach aus uns heraus gar nicht immer verstehen können. Aber Dankeschön, dass du mit der Freude aufgehört hast, uns Freude gibst, uns Mut machst. Und wir dürfen auf das, was wir gehört haben, vielleicht jeder irgendwo auch für sich unterschiedlich was rausgehört hat, Antwort geben. Das wollen wir jetzt tun durch das nächste gemeinsame Lied, Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Danach habe ich zwei Leute gebeten, die Esther und die Sabine, mit uns zu beten. Und dann gehen wir in die Anbetungszeit. Und ich bitte einfach nach dem Lied, Esther und Sabine und auch das Anbetungsteam sofort nach vorne zu kommen. Und dann machen wir da weiter. Jetzt singen wir Ein Leben gegeben.
Herr, das ist nicht so einfach, das zu verstehen, dass wir von uns selbst wegschauen sollen auf dich hin, dass uns unser Leben ja eigentlich egal ist, dass wir es sogar hassen sollen. Das sind ganz starke Worte, die uns erstmal widerstreben und erstmal komisch vorkommen. Aber du möchtest, dass wir wirklich auf dich schauen und du verheißt uns, dass wir bei dir das wahre Leben finden, bei dir das Leben in Fülle finden. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du für uns gestorben bist. Hab Dank, dass wir darin, ja, dich verherrlicht sehen können. Und hilf uns immer wieder, auf dich zu schauen. Und danke, dass du uns damit nicht allein lässt, sondern dass du uns versprochen hast, uns dabei zu helfen. Amen.
Lieber Herr, wir danken dir für Bilder in deinem Wort, die leicht verständlich sind, die wir verstehen, die ganz deutlich zu uns sprechen. Dieses Weizenkorn, was in die Erde fällt, um zu sterben und dann zum Leben zu erwachen. Und Vater, wir wollen so sein wie dieses Weizenkorn. Wir wollen uns fallen lassen. Wir wollen vertrauen, dass du dich kümmerst. Du siehst, dass wir so oft denken, wir schaffen das alleine. Wir sind egoistisch, wir sind ein bisschen arrogant, wir brauchen keine Hilfe. Aber du sagst deine Hilfe zu. Und wir wollen das, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen auf dich sehen, wir wollen dich als Beispiel nehmen und wir wollen darauf vertrauen. Du machst alles recht und du kümmerst dich um uns. Danke für deine Verheißung und danke, dass wir in dieser Passionszeit auch nochmal daran erinnert werden. Du bist für uns gestorben und dadurch haben wir das ewige Leben. Danke dafür, Herr. Amen.
Zeit bitte ich euch, wer dazu in der Lage ist, bitte aufzustehen. Light of the world, you.
Gottesdienst zu beenden mit einem Dank. Lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. wünsche uns, dass wir das lernen, dass wir uns immer wieder, immer mehr darauf einlassen und es verstehen, Danke zu sagen und aus der Kraft dieses Sohnes zu leben. Vielleicht war dieser Gottesdienst eine Etappe für dich auf diesem Weg. Vielleicht ist etwas, was du ganz neu begriffen hast oder wo du sagst, ich möchte da einen Neuanfang machen. Vielleicht war da oder ist da irgendetwas, wo du sagst, da habe ich noch keine Antwort drauf. Da habe ich noch Fragen. Der regelmäßige Besucher weiß, dass wir die Möglichkeit anbieten, hier vorne mit euch zu reden, mit euch zu beten, mit euch im Gespräch zu sein. Und dazu lade ich euch einfach auch recht herzlich ein. Nehmt davon Gebrauch. Die anderen bitte ich einfach, die ersten Reihen hier vorne freizulassen, damit dann auch so ein bisschen Ruhe ist. Danke allen, die mitgewirkt haben. Ich danke Simon Haug für seine Predigt. Für dich ist das immer spannend, als Praktikant hier vorne auch zu stehen. So denke ich es wenigstens. Aber du machst das gut. Ich danke dir und Gott segne dich einfach ja, für alles andere, was du noch tust. Ich möchte euch ja, einladen, gleich auch noch hier zu bleiben. Draußen, von hier aus kann ich es gut sehen, steht der Kaffee. Ich weiß nicht, Kuchen sehe ich keinen, aber vielleicht ist irgendwo was oder Plätzchen oder wie auch immer. Ihr werdet es sehen oder auch nicht. Lasst euch überraschen, ladet, bleibt noch ein bisschen hier, redet miteinander, habt Gemeinschaft. Dürft auch gerne draußen in der Sonne stehen oder auf den Stufen sitzen, wie ihr wollt. Freut euch, dass schönes Wetter ist. Freut euch daran, dass wir Gemeinschaft haben. Freut euch daran, dass wir Gottes Wort hören. Und das soll nicht nur in diesem Gottesdienst geschehen, sondern das soll immer geschehen, das soll in eurem Leben euch begleiten. Und deswegen möchte ich euch am Ende dieses Gottesdienstes auch mit dem Segen in die kommende Woche schicken. Und deswegen bitte ich euch auch aufzustehen. Geht diesen Tag, diese Woche mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Geht mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. Geht mit dem Segen unseres Herrn, des Friedenfürsten, der uns Menschen Bruder wurde. Geht mit dem Segen des Heiligen Geistes, der uns den Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm nachfolgen und selbst zu Friedenstiftern werden. So segne euch in der Liebe des allmächtigen Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und denkt daran, heute Nachmittag Leithaus, da ist bestimmt Kuchen.